Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext heute ist ein Text zum Anlass natürlich der Presbytereinführung. Die Wahl der sieben Diakone in der Apostelgeschichte. Ich lese Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder und Schwestern sind mitgemeint, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgaben übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Proselyten sind ehemalige Heiden, die Juden geworden waren. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Zahl von den Priestern nahm den Glauben an. Liebe Schwestern und Brüder, Zoff und Streit in der Urgemeinde. Das widerspricht eigentlich unserem doch sehr idealtypischen Bild der ersten Christengemeinde in Jerusalem. Damals war doch alles noch gut, beziehungsweise besser als heute, oder? Wir haben Worte im Ohr, wie wir sie auch in unserem Gemeindeleittext lesen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Doch schon im vorausgehenden Kapitel 5 ist zu spüren, wie Eigensinn und Egoismus anfängt, in der Gemeinde für Unruhe zu sorgen. Und jetzt hier. Sie begehrten auf, sie murrten, steht in anderen Übersetzungen. Sie beklagten sich. Ich möchte heute Morgen 2 Fragen an diesen Text stellen. Das erste, was war passiert? Wie konnte es eigentlich zum Aufbegehren, zum Murren, zum Zoff kommen? Und die andere Frage, was hat sich eigentlich verändert, sodass am Ende unseres Textes dann stehen kann? Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Zum Ersten, wie konnte es zum Zoff in der Urgemeinde kommen? In der Urgemeinde in Jerusalem gab es 2 Gruppen, die sich vor allem durch ihre Sprache unterschieden. Die sogenannten Hebräer und die sogenannten Hellenisten. Hebräer, das waren eben hebräisch sprechende Menschen, Juden aus Jerusalem und den umliegenden Dörfern oder aus Galiläa, wie zum Beispiel die 12 Jünger oder die Familie Jesu. Die Hellenisten, das waren griechisch sprechende Juden, meist ältere Juden, die ihr Leben lang in Kleinasien, Griechenland, Ägypten, wo auch immer gelebt hatten, als Händler, als Handwerker, aber jetzt in das Land ihrer Vorfahren zurückgekehrt worden, um dort im heiligen Land in der Nähe des Tempels begraben zu werden. Zwischen diesen beiden Gruppen gab es nun Unterschiede. Zum einen die Muttersprache. Die Hebräer, die Einheimischen, sprachen seltenst Griechisch. Und die Zugereisten oder Zurückgekehrten selten Hebräisch. Und natürlich war auch ihre Kultur und ihre Lebensart unterschiedlich und verschieden. Und schließlich unterschieden sie sich durch ihre soziale Absicherung. Die Ortsansässigen hatten ihre Absicherung, ihre Lebensgrundlage durch Äcker, die sie bestellten, oder Handwerksbetriebe in Jerusalem und Umgebung. Die Rückkehrer waren angewiesen auf das mitgebrachte Ersparte. Anfangs war das kein Problem in den Mitarbeitern miteinander von griechisch sprechenden und hebräisch sprechenden Christen. Lange Zeit funktionierte das alles wunderbar, bis die Größe und damit auch die Unübersichtlichkeit der Gemeinde zu Problemen führte. So kam es dazu, dass bei der Essensversorgung die griechisch sprechenden Witwen manchmal glatt übersehen wurden. Das war keine böse Absicht, obwohl sicherlich einige Betroffene das sogar vermutet haben. Das lag zum einen schlicht daran, die Apostel, das waren Fischer, Bauern und Handwerker aus Galiläa. Und ihre Muttersprache war Hebräisch. Aus der Evangelienlesung, die wir gerade gehört haben, wissen wir, dass von den Jüngern allenfalls Philippus, der trägt ja einen griechischen Namen, und eventuell Andreas Griechisch verstehen und sprechen konnten. Und dass es da bei der wachsenden Zahl der Gemeindeglieder zu Problemen allein schon wegen Verständigungsschwierigkeiten kommen konnte, ist nachvollziehbar. Und zum anderen stellen wir hier fest, die Apostel waren schlicht überfordert. Sie konnten nicht den Dienst des Wortes und Gebetes, das heißt das Hören auf Gott und die Verkündigung und Seelsorge wahrnehmen und auch noch die Essensverteilung organisieren, vielleicht noch die Portionen bei den einzelnen Witwen vorbeibringen, wie die sich das ja vielleicht von ihren Pastoren, das waren ja die Apostel damals in Jerusalem, gewünscht hätten. Und auch die Apostel, und es waren immerhin 12, stießen an die Grenze ihrer Zeit, Kraft und Belastungsfähigkeit. Übrigens 12 Apostel bei einer Gemeindegröße von 4.000 bis 5.000 Gliedern, demgegenüber gilt bei uns ein Richtwert von 3.000 für eine Fahrstelle. Nur mal so am Rande, da sollte man in Bielefeld vielleicht mal drüber nachdenken. Zu hohe Erwartungen an wenige, fehlende Strukturen, schlechte Kommunikation, man redete übereinander und nicht miteinander. Da ist Unzufriedenheit, Murren bis hin zu Streit vorprogrammiert. Das ist heute nicht anders. Und damit sind wir beim Zweiten. Was hat sich eigentlich geändert, sodass am Ende stehen kann und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer? Liebe Schwestern und Brüder, das ist für mich eine elementare Frage. Weil das mein tiefster Herzenswunsch ist, dass unsere Gemeinde wächst. Das heißt, dass mehr Menschen angesteckt werden vom Glauben und unsere Gottesdienste fröhliche Feiern des Glaubens werden, wo noch viele mitfeiern. Das ist mein großer Wunsch, mein innerer Antrieb, auch noch nach fast 30 Jahren in Holsterhausen. Was hat sich also geändert, wenn wir in den Text schauen? Für mich hat die Antwort zwei Aspekte. Zum einen, am Ende nach der Gemeindekonferenz, da ist es so, dass einige wenige, die 12 Apostel das Problem gelöst haben, sondern die gesamte Gemeinde übernimmt die Verantwortung. Die Apostel machen zwar einen Lösungsvorschlag, aber handeln muss die gesamte Gemeinde. Und das Ergebnis ist Arbeitsteilung, Aufgabenverteilung, beziehungsweise mehr Gemeindeglieder packen an, als es vorher der Fall war. Es hängt eben nicht mehr vieles an wenigen, sondern mehr Menschen in der Gemeinde engagieren sich und übernehmen Verantwortung und konkrete Aufgaben. Zu hohe Erwartungen an Einzelne werden als unberechtigt erkannt. Es findet eine Aufgabenklärung statt. Und damit werden sinnvolle Strukturen geschaffen, die bisher fehlten. Und wir können daraus für uns lernen, wenn viele sich engagieren, wenn mehr als bisher praktisch mitarbeiten und verantwortlich Aufgaben übernehmen, kann Gemeinde wachsen. Das ist der eine Aspekt. Aber für mich gibt es noch einen zweiten, der ist allerdings nicht so offensichtlich. Ich habe schon oft über diesen Text gepredigt, darüber gelesen, die Berufung der 7 Diakone ist ja so einer der Paradetexte für Gemeindeentwicklung. Und ich bin jetzt erneut auf eine Spur gekommen, die man leicht übersehen kann. Beim Betrachten des Textes ist mir ein Wort, ein Begriff so als roter Faden aufgefallen. Wort Gottes. Dieser Begriff durchzieht den Bericht über die Wahl der 7 Diakone wie ein roter Faden. Da sagen die Apostel, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Und dann, nach dem Vorschlag, neue leitende Mitarbeiter zu wählen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Sozusagen bei unseren Kernkompetenzen, so nennt man das heute. Und am Ende des Berichts heißt es dann eben als Ergebnis, und das Wort Gottes breitet sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Diese Betonung des Wortes Gottes und die Bilanz des Ganzen, nämlich das Wort Gottes breitet sich aus, hat mir deutlich gemacht, dass letztlich meine Frage, wie wächst unsere Gemeinde, die falsche Fragestellung ist. In der gesamten Apostelgeschichte ist nämlich nicht wichtig, dass eine Gemeinde wächst, sondern dass das Wort Gottes sich verbreitet und Raum gewinnt. Dass, wenn natürlich das Wort Gottes Raum gewinnt in den Herzen von Menschen, diese zur Gemeinde hinzugetan werden und dadurch dann natürlich auch die Gemeinde wächst, ist auch klar. Aber nicht Gemeinde und Gemeindewachstum stehen im Vordergrund des Interesses für Lukas an seinem Bericht, sondern das Wort Gottes. Das heißt, die Verbreitung der Botschaft von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus in seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen sichtbar geworden ist. Die Apostelgeschichte ist mit dem Zweck verfasst worden, darzustellen, wie eben dieses Wort Gottes, die Botschaft von Jesus, sich verbreitet hat, Raum gewonnen hat in den Herzen von Menschen und damit in weiten Teilen des Römischen Reiches. Raumgewinn für das Reich Gottes mit dem Nebeneffekt des Wachstums der Gemeinde. Meine, unsere Frage sollte also nicht lauten, wie wächst unsere Gemeinde, sondern wie gewinnt das Wort Gottes Raum? Wie breitet sich das Wort Gottes aus? Was ist notwendig, was muss getan werden? Welche Voraussetzungen müssen dazu da sein oder geschaffen werden? Das sind ähnliche Fragen wie die nach dem Wachstum, aber mit einer anderen Zielrichtung. Bei den Antworten, das heißt in der Praxis, also in der Umsetzung von biblischen Prinzipien auch aus unserem Text, sieht das oft gleich aus. Es ist aber trotzdem etwas anderes, ob wir fragen, wie wächst Gemeinde, oder ob wir fragen, wie gewinnt das Wort Gottes Raum? Merken wir den Unterschied? Und gerade weil die Antworten gleich ausfallen, scheint es nur um eine Nuance zu gehen. In Wirklichkeit geht es aber um den Kern. Es geht nämlich um die Motivation, um den inneren Antrieb in allem geistlichen Bemühen und Ringen um den richtigen Weg einer Gemeinde und was dran ist. Fragen wir uns, was ist für uns wichtig? Wir? Unser persönliches geistliches Wohlergehen in der Gemeinde, unser Ansehen bei anderen in der Gemeinde oder darüber hinaus? Oder ist unsere Gemeinde für uns wichtig, ihr Ansehen im Kirchenkreis, ihr Wachstum und ihre nach außen sichtbare Lebendigkeit? Oder ist für uns wichtig die Ausbreitung von Gottes Liebe in Jesus Christus? An der Fragestellung wird der Unterschied deutlich, auch wenn die Antworten ähnlich oder gleich sind. Was man an Prinzipien im Hinblick auf Arbeitsverteilung, Strukturen und Kommunikation aus dem Bericht über die Wahl der 7 Diakone ableiten kann, das bleibt richtig. Aber das ist nicht alles. Entscheidend ist der Kern, der innere rote Faden durch das Wort Gottes und Gebet. Das Wort Gottes kann sich nur verbreiten und Raum gewinnen, wenn es eben nicht vernachlässigt wird. Das gilt sowohl für das Leben jedes einzelnen Christen als auch für das einer Gemeinde. Ein Christ kann im Glauben, das heißt in der Beziehung zu Gott, nur wachsen und Tiefe gewinnen, wenn das Wort Gottes und das Gebet Raum in seinem Leben haben. Das heißt, die Beschäftigung mit der Bibel und die Begegnung mit Gott in der Stille und in der Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern, zum Beispiel im Hauskreis, einer Kleingruppe und im Gottesdienst. Und eine Gemeinde wird nur dann zum Raumgewinn des Wortes Gottes in der Welt beitragen, wenn das Wort Gottes und das Gebet in ihr selbst Raum haben. Wenn Gottes Wort und Gebet Priorität in ihr haben und nicht nur Mittel zum Zweck, und sei es der Zweck des Gemeindewachstums sind. das Wort Gottes nicht vernachlässigen beziehungsweise Raum für das Wort Gottes geben. Das bedeutet, es kommt auf das Bewusstsein in einer Gemeinde an, auf das Bewusstsein, dass Gebet und Wort Gottes der Kern ist und nicht andere Dinge, zum Beispiel den Betrieb am Laufen zu halten oder so. Und es kommt darauf an, dass in einer Gemeinde Menschen da sind, die sich genau darum kümmern und dass sie den Freiraum für Gebet und Wort Gottes haben. Und wenn dieser Freiraum nicht da ist, muss er gegebenenfalls geschaffen werden, wie in unserem Bericht aus der Apostelgeschichte. Beziehungsweise müssen Strukturen und Arbeitsverteilung neu überlegt und gestaltet werden. Welche Erwartungen werden nicht alle an Hauptamtliche und auch an ein Presbyterium herangetragen? Und da tut sich natürlich auch die Frage auf, welchem Zweck dienen denn diese Erwartungen? Wessen Bedürfnisse sollen damit befriedigt werden? Und bei all dem vielen, worum soll man sich denn zuerst kümmern? Was kann man vernachlässigen? Was ist wirklich wichtig? Die Antwort unseres Textes ist klar. Das Wort Gottes nicht vernachlässigen. Raum für das Wort Gottes, damit das Wort Gottes sich verbreiten kann. Das gilt nicht nur für die Praxis von Hauptamtlichen, aber doch in besonderer Weise für sie. Damit ist nicht gemeint, nichts anderes zu tun. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es viel einfacher ist, von morgens bis abends rumzurödeln, sich um alles Mögliche in der Gemeinde zu kümmern, sich den Kalender mit Terminen füllen zu lassen, als sich dem Wort Gottes auszusetzen. Wie schnell verbringt man gerade als Hauptamtlicher viel mehr Zeit mit dem Dienst für Gott beziehungsweise für die Gemeinde Gottes als mit Gott selbst? Und von daher wirft dieser Text kritische Fragen auf für mich, die zuerst Anfragen an mich sind, an meinen Arbeitsalltag, die dann aber auch weitergehen. Was steht für mich, was steht für uns im Blick auf unsere Gemeinde an erster Stelle? Die Gemeinde oder das Wort Gottes? Warum machen wir bestimmte Veranstaltungen? Weil wir sie schon immer gemacht haben? Weil wir uns daran gewöhnt haben? Weil wir sie vielleicht toll finden, aber es kommt trotzdem keiner? Oder weil wir Menschen nicht enttäuschen wollen? Oder weil dadurch das Wort Gottes verbreitet wird? Erreichen unsere Arbeitsformen und Veranstaltungen, unsere Gottesdienste auch wirklich Menschen mit dem Wort Gottes oder mit irgendwas anderes? Erreichen sie Menschen mit dem Wort Gottes, die bisher noch nicht damit in Berührung gekommen sind? Oder bedienen sie nur die, die ohnehin schon Jünger Jesu sind? Kann es sein, dass wir eventuell die Verbreitung des Wortes Gottes verhindern, weil es uns im Stillen doch um unser Wohlfühlen in der Gemeinde, um uns liebe, liebgewordene Formen geht? Wie viel Raum hat das Wort Gottes bei uns ganz persönlich und als Gemeinde? Sicherlich ist bei uns vieles nicht anders als damals in Jerusalem. Auch bei uns kommen Menschen zu kurz, wie damals die griechisch sprechenden Witwen. Auch bei uns hängt vieles an wenigen.